Heute geht es um Vertrieb, um Führung. Es geht ein bisschen um das Thema Handwerk. Und damit herzlich willkommen zum Dirk Kräuter Podcast. Auf meinen Veranstaltungen habe ich ihn schon ein paar Mal getroffen und wir haben immer mal wieder Smalltalk gemacht. Und er hat mir immer erzählt, Mensch, Dirk, wir müssen mal einen Podcast machen. Ich spreche von Simon Otskara von Hilti. Hilti, muss ich Hilti erklären? Also Männern muss ich Hilti normalerweise nicht erklären. Die wissen, ist rot, macht in der Regel Löcher in die Wand. Und Hilti ist so, also das ist der Mercedes unter diesen Handwerkswerkzeugen. Also Hilti ist schon ganz weit vorne. Eine riesige Vertriebsmannschaft und wirklich marktdominant. Hilti ist nicht so sehr für den Heimwerker, Hilti ist für den Profi, spricht für den Profi-Handwerker. So, wer ist jetzt Simon? Simon ist im Führungsteam verantwortlich für Norddeutschland und für das Segment Elektro. Und seine Kunden sind meistens Handwerker und er ist aber ganz, ganz, ganz weit vorne, weltweit bei Hilti mit seinen Ergebnissen. Also im letzten Jahr war er weltweit mit seinem Team auf Platz 2, 2021 weltweit auf Platz 1 im Solution Selling, stand Juni 24 auf Platz 3, aber da ist ja noch ein halbes Jahr, da lässt sich ja noch mal was aufholen. Und ja, also der weiß, wie es geht. Und deswegen heute, diese Podcast-Folge ist eine Interview-Folge und ich möchte mit ihm gerne sprechen über Verkaufen, über Handwerker, über Führung und vielleicht auch ein bisschen über Hilti. Also, lieber Simon, ich freue mich, dass das geklappt hat. Herzlich willkommen.
Danke, Dirk. Ich freue mich sehr auf eine spannende Podcast-Folge auch. Ja, dankeschön auch für die Einladung.
Wie bist du denn seinerzeit auf mich aufmerksam geworden?
Okay, das ist eine gute Frage. Ich glaube, richtig intensiv mit dir beschäftigt war es zur Corona-Zeit. Das erste Mal Kontakt hatten wir, 2016. Ich glaube, das war eine Vertriebsoffensive. Ich glaube, das erste Mal war, glaube ich, in Mainz. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber richtig beschäftigt dann 2020 Corona. Ja, also wirklich intensiv dann auch 2020.
Da hatten wir auch alle ein bisschen mehr Zeit, uns mit sowas zu beschäftigen. Genau, ja. Bleiben wir erstmal bei dir. Weltweit, Platz 1, Platz 2, Platz 3. Was macht deinen Erfolg aus? Warum bist du mit deinem Team bei Hilti so erfolgreich? Wo kommt das her?
Ganz kurz zu mir, Simon Otskara. Ich glaube, schon über 20 Jahre im Vertrieb. Hab früher mal angefangen, also das erste Mal, was mit Führung auch zu tun hatte, ich habe mich damals bei der Bundeswehr verpflichtet und wollte unbedingt Führung auch lernen und habe damals auch dann die erste Verantwortung auch gehabt, ein kleines Team geführt, habe dann damals auch eine Auszeichnung bekommen. Ich habe damals, ich weiß, wir kennen ihn beide, Calvin Hollywood, habe ich da auch kennengelernt. Um den geht's heute nicht, aber das war damals bei der Bundeswehr, weiß ich noch, mit seiner hat dann einen Vortrag gehalten. Aber darum geht's gar nicht, sondern im zweiten Schritt dann studiert, BWL studiert, bin dann nochmal ins Ausland gegangen, habe so eine Art Trainee gemacht in England und dann habe ich bei Hilti angefangen und erstmal ganz klassisch im Außendienst, war dann für die Industrie verantwortlich als Verkaufsberater. Ich habe das, glaube ich, 4 Jahre gemacht, habe, glaube ich, mal nachgerechnet, ich habe über 9000 Anrufe auch, also Netto-Calls auch durchgeführt, also da extrem viel auch gelernt, auch nicht nur Calls, sondern auch vor allem Vortermine und war dann im nächsten Schritt für die Einarbeitung der Hilti Deutschland AG verantwortlich in Norddeutschland als Coach oder Trainer. Das habe ich, glaube ich, 2 Jahre gemacht und dann ging es eigentlich weiter bei Hilti als Führungskraft in Norddeutschland verantwortlich. Wir haben es bei Hilti, ganz kurz mal für den einen oder anderen, wir haben es subsegmentiert in einzelne Bereiche, Elektrobau, SAK, erst und bin dann als Führungskraft gestartet und ich bin ganz ehrlich, ich war das erste halbe Jahr nicht erfolgreich und ich bin echt gescheitert auch. Und dann habe ich überlegt, was du musst was anders machen. Ne? Du warst erfolgreich als Verkäufer, du warst als Trainer sehr, sehr erfolgreich, aber als Führungskraft dann nicht. Und das war so 2019 und dann fing auch 2020 dann an und dann habe ich irgendwas verändert und jetzt kommen wir auf die Eingangsfrage, ich habe kurz ausgeholt, wenn du scheiterst, was machst du dann? Und dann holst du dir halt Wissen auch rein und habe dann damals, und das Schöne war, ich war nie auf Seminaren, das war ich gar nicht der Typ früher und habe dann durch Corona, durch digitale Formate, habe ich das erste Mal dann auch Kontakt mit dir gehabt und konnte mir dann auch Wissen aufsaugen und Wissen aber nicht nur aufsaugen, sondern vor allem auch umsetzen, im Team dann implementieren. Und dann ging es nach dem ersten halben Jahr, ging es extrem nach oben. Und das war zum Beispiel erstmal der Weg, wo wir viel verändert haben und dann erfolgreich wurden. Hat eigentlich damit erstmal angefangen, dass man sich dann auch Wissen geholt hat und dann auch Sachen verändert hat.
Okay, also ich lerne, du wolltest Führungskraft werden. Wie lange hast du dich bei der Bundeswehr verpflichtet und was hast du da für einen Rang gehabt und was hast du denn da gelernt über Führung?
Das ist eine gute Frage, genau. Also Führung, ich habe das, also erst habe ich die 9 Monate, das war damals noch so, ist schon ein bisschen her. Und dann habe ich nochmal verlängert, glaube ich, auf 2 Jahre und dann nochmal auf 4. Und war früher für die Ausbildung, für wenn die Soldaten, die ins Ausland gegangen sind, für den Auslandseinsatz vorbereitet. Das war in Germersheim. Genau, und dort, das war ein Teil in den 4 Jahren. Und dann ging es aber weiter und dann war ich in Hessen dann auch stationiert und hatte dann auch die erste Personalverantwortung. Und was habe ich über Führung auch gelernt, war vor allem, ich glaube, Klarheit oder und Erwartungshaltung ist ganz, ganz wichtig, aber auch nah am Menschen sein. Und das war so die ersten Learnings, was kann man vom Militär lernen an der Führung. Das waren so die ersten Learnings. Aber nach 4 Jahren habe ich dann auch gemerkt, ich muss irgendwas anderes machen. Das ist es noch nicht. Und dann kam das Studium danach mit der Vertiefung Marketing und Vertrieb. Aber das war so der erste Touchpoint auch mit Führung bei der Bundeswehr.
Dann bei Hilti, das erste halbe Jahr, warst du nicht erfolgreich. Also du bist jetzt nicht das Wunderkind, was irgendwo anfängt und es geht direkt die Post ab, sondern das war am Anfang ein bisschen ruckelig. Was macht heute deinen Erfolg aus? Also am Anfang war es nicht so, du hast ja was gelernt. Was macht deinen Erfolg aus und was können wir von dir lernen? Der Zuhörer, der sagt sich jetzt, alles klar, ja, wie hat denn er das gemacht und wie kann ich das für mich adaptieren?
Was habe ich verändert? Also das Erste war aus der Führung, wie kannst du eigentlich Systeme schaffen? Und es hören ja auch viele, nicht nur Vertriebler zu, auch Führungskräfte oder Unternehmer. Und das Erste war, wie schaffe ich den Erfolg vom Zufall befreien? Und wie kriegen wir einen Standard hin? Weil wir waren unheimlich schlecht. Und die erste Veränderung war, wir brauchten einen Standard und das ist ein Skript. Und meine Philosophie ist, ein guter Verkäufer hat ein ehrliches Interesse an seinem Gegenüber, aber ein guter Verkäufer ist auch wie ein Arzt. Also müssen wir den ersten Schritt, wir haben wie eine Maschine, haben wir dann die Schrauben nachjustiert, wo müssen wir ansetzen? Und das erste war das Skript. Jetzt sagst du auch, wird der eine oder andere sagen, ja, Skript, das höre ich ja überall und so. Das sagt ja mittlerweile gefühlt jeder Zweite. Es war nicht nur das Skript. Und ich gehe mal ganz kurz noch ein Stück tiefer. Wir haben das Skript angepasst, aber vor allem, was der Gamechanger auch war, das waren 2 Sachen beim Skript. Wir haben die ich jetzt schon länger kenne, den moralischen Vorvertrag haben wir dann mit eingebaut und visualisiert, dass wir die Komplexität rausnehmen und wie können wir es dann eigentlich auch umsetzen und wie kann es dann auch skalierbar sein im Team. Also den moralischen Vorvertrag dann visualisiert, wie das aussieht, kann ich vielleicht später nochmal erklären. Und das Zweite war, Learning war, bei dem Skript war, das war ein Gamechanger. Das habe ich auch in der Corona-Zeit, ich habe mir auch sehr viel Wissen dann eingekauft, auch in den USA. Das war halt, weil man digital teilnehmen wollte, konnte, war die Bewusstseinsebenen. Und das war für mich so ein Gamechanger. Also diese Kombination mit dem moralischen Vorvertrag, die Struktur war mit den Bewusstseinsebenen. Und das war dann, und dann ging es richtig durch die Decke. Ganz kurz für die, die das nicht kennen. Ich kannte das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Bewusstseinsebene Stufe 1, Problem ist nicht bekannt von dem Gegenüber. Stufe 2, er hat das Problem erkannt. Stufe 3 ist, er hat das Problem erkannt. Er weiß, es gibt sogar Lösungen. Und 4 ist, ich weiß, es gibt sogar genau für dieses Thema eine Lösung. Und 5, er kauft. Und man muss sich das vorstellen, nur mal das, um das vielleicht aus dem Alter nochmal zu greifen, wenn du einen Nachbarn hast, der einen Hund hat und du sprichst ihn mehrmals an, hey, der ist wirklich gefährlich, mach mal was mit dem Hund, und der Nachbar ist auf der Bewusstseinsstufe 1 und der hat es überhaupt gar nicht erkannt, und dann geht er natürlich sofort in Abwehrhaltung in Stufe 2. Irgendwann hat er dann erkannt, scheiße, ist irgendwie schon die 10. oder 11. Anzeige. Jetzt, warte mal, ist vielleicht doch nicht meine Nachbarschaft doof. Vielleicht ist wirklich was mit dem Hund. Und dann fängt die Bewusstseinsebene an. Und 3 ist, jetzt google ich auch mal und schau mal, was ist denn, welche Möglichkeiten gibt es. Und 4, gut, das ist klar, jetzt weiß ich, jetzt gibt es dann Experten. Und 5. Und das ist oft, das war ein Gamechanger, weil oft fragt man sich, ist der entscheidungswillig? Ja, geil, ja, klar ist der entscheidungswillig. Aber oft haben wir dann auch gesagt, also ich arbeite ja auch mit Mitarbeitern zusammen, und die noch neu dann zu Hilti kommen und die wir einarbeiten, und dann hört man oft, oh, der war aber doof. Ich sage, nee, der war nicht doof. Du bist doof, weil du musst gucken, wo steht er denn gerade in der Bewusstseinsebene und wie schaffe ich es eigentlich, ihn auf eine 5 zu holen, ne? Und oder auf eine 4. Oder. Und dann haben wir einen zweiten und dritten Schritt, den Closer, eingeführt. Und der Closer guckt natürlich auch, wo ist er? Ist er auf einer 3 oder 4? Und das war nochmal extrem. Das war ein Gamechanger. Also das war ein Hebel in der, was wir verändert haben.
Du hast im Schwerpunkt mit Außendienstlern zu tun. Dass Telefonverkäufer mit Skripten arbeiten, ich glaube, das hat jeden mittlerweile erreicht. Außendienstler sagen, ja, aber ich kann den Zettel ja nicht mit zum Kunden nehmen. Und wie soll ich das denn beim Kunden machen? Wie setzt du bei deinen Vertriebsmitarbeitern im Außendienst den Standard um, den du mit den Skripten definiert hast?
Also das Erste ist, es gibt ja zwei Arten von Skripten. Es gibt ein Fließtext-Skript, so, ne? Das ist, glaube ich, bekannt. Und dann das Zweite ist ein stichpunktartiges Skript. Und das Ziel im ersten Schritt war es, mit dem Mitarbeiter in ein stichpunktartiges Skript zu nehmen. Nicht, dass er dann abliest und so, okay, wo ist, auf welchem Seminar war der denn oder so, sondern der erste Schritt war, die Komplexität auch da wieder rauszunehmen, ein stichpunktartiges Skript zu nehmen, und dass ich dann für mich, ich nenne es immer wie ein Geländer, dass ich ein gutes Gefühl habe und ich vergesse nichts, es ist wie eine Checkliste, und gehe dann die Strukturen durch. Genau, das ist es eigentlich. Also ein stichpunktartiges Skript, und in der Regel arbeiten wir immer entweder mit einem Blog oder mit dem Laptop, und das Schöne ist, dass man vorher natürlich fragt, du, ist es in Ordnung, wenn ich vorher ein paar Fragen stelle? Ich würde ein paar Notizen machen, und das zeigt auch schon Wertschätzung, und dann schreiben wir mit, und dann sind die Stichpunkte, die wir dann in Fragen, also Fragen ein und dann die Antworten daneben schreiben.
Okay, gut. Was macht deine erfolgreichsten Vertriebsmitarbeiter so erfolgreich? Die Top-Leute in deinem Team, die du jetzt die letzten Jahre begleitet hast, was unterscheidet die von den Durchschnittsverkäufern?
Also nehmen wir bei mir erstmal, also ich habe auch noch Spezialisten, die dann nur für mich zuarbeiten, also beim Thema Digitalisierung, darum geht es ja auch, Solution Selling, Digitalisierung, Experten, die für mich dann auch im Team mitarbeiten, und nehmen wir den Elias, kann ich mal ein Beispiel nennen. Elias war, mit dem habe ich einen Weltrekord gemacht, der hat weltweit die meisten Handwerksunternehmen digitalisiert, und was war das Entscheidende? Was macht die Erfolgreichen aus? Oder Daniel ist bei mir auch noch im Team, ein Spezialist, der ist gerade jetzt auf weltweit Platz 2, haben wir ja auch gehört. Was macht die aus? Also hab klare Ziele, das sagt jeder, aber sei auch vor allem, hab ein klares Warum und sei auch besessen auch. Das ist, glaube ich, das ist, sei von deinen Zielen besessen. Weil du wirst oft auch Widerstände bekommen, und ein Kunde spürt es sofort, ist der überzeugt von seinem Produkt oder nicht? Und das, also was ich beobachtet habe, war klare Ziele, also sei besessen von deinen Zielen. Ich glaube, bei dir habe ich es auch schon mal gehört, sei verlieb dich in deine Ziele. Dann ist es egal, wie das Wetter ist, du ziehst durch, hab ein klares Warum. Und jetzt kommt aber das ist es noch nicht. Und am Ende ist es auch dieses Methodische. Den Erfolg vom Zufall befreien, weil sonst hast du immer wie das Wetter, Sonne, Regen, Sonne, Regen. Und wie kriegst du diese Schwankungen raus? Also du brauchst dann auch eine Systematik, eine Methode. Methode heißt dann wieder das Closer-Prinzip. Und das ist es eigentlich auch. Ja, und immer wieder diese Gier, Hunger auf Erfolg. Das ist es auch noch, hungrig sein, mehr im Leben wollen. Das gehört auch noch dazu, immer wieder besser zu werden.
Kann ich das einem Vertriebler beibringen, dieses besessen sein, hungrig sein, mehr wollen? Oder sagst du, nee, also wenn, dann musst du den richtigen auswählen, der das schon mitbringt. Ich kann nicht einfach Leute übernehmen und denen das beibringen. Wie siehst du das?
Am Ende gibt es einen schönen Spruch, du kannst Mitarbeiter nicht motivieren, du kannst sie nur demotivieren. Also das Warum, du kannst helfen beim Warum, als Führungskraft auch klarer zu werden, was ist denn wirklich dein Warum? Nicht nur das Monetäre, sondern was willst denn du eigentlich? Ja, also das ist schon tiefgehend. Da kannst du schon helfen, aber der Hunger und die Gier und dieses Lernfähige, das kommt aus dem Intrinsischen. Das muss der Kandidat mitbringen. Und da ist es wichtig, auch wenn du die Mitarbeiter auswählst, den Daniel habe ich auch selber eingestellt, der war vorher, hat er studiert, einen Master gemacht. Und dann, da ist es wichtig, picking right, sagt ja auch schon Tony Robbins, wie die richtigen Kandidaten aus. Also das nicht, also methodisch ja, kriegst du auf jeden Fall hin. Das Intrinsische passt ja auch in die Kultur, passt da in die Unternehmenskultur, passt da rein. Da musst du vorher aussortieren. Das kannst du nicht als Führungskraft. Du kannst, das ist, dann würde ich sagen, musst du das selber mitbringen.
Okay, gut. Wechseln wir mal auf deine Kundenseite. Du hast Handwerksbetriebe, Elektrohandwerk im Schwerpunkt. Was macht die Erfolgreichen im Elektrohandwerk aus? Was machen die denn anders als der Durchschnittshandwerker?
Hilti macht das ja schon seit über 80 Jahren. Ich bin jetzt seit 11 Jahre und ich kann das, ich kann das einfach nur mal so im Blickwinkel aus selber, aus der Erfahrung, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele tausend Unternehmen ich auch analysiert habe. Also Analyse heißt, wir gehen wirklich ins Unternehmen, analysieren die Prozesse auch und schaffen dann Lösungen auf der aktuellen Situation. Und was wir immer wieder feststellen, weil wir haben die gleiche Situation, wir haben das gleiche Marktumfeld, wir haben ähnliche Mitarbeiterauswahl, ne? Also wir haben ähnliche Verhältnisse und trotzdem gibt es Unternehmen, die sehr, sehr erfolgreich sind und andere nicht. Und was ich auf jeden Fall festgestellt habe, und das glaube ich, und das kann, was wir auch bei Hildi auch festgestellt haben, das kann man auch so pauschalisieren, ist die Unternehmen, die sehr, sehr erfolgreich sind, sind die, die vor allem auch die Zeit effizient und effektiv einsetzen, weil wir haben alle nur 24 Stunden Zeit am Tag oder 8 Stunden Arbeitszeit. Und wie setze ich die Zeit sinnvoll ein? Also das eine ist Produktivität, die eingesetzte Zeit, und Effizienz ist vielleicht auch die verlorene Zeit, weil am Ende ist Zeit Geld und Geld ist am Ende auch mehr Gewinn. Und das die Unternehmen, das ist nur eine Erkenntnis, sind die, die sehr, sehr produktiv und effizient ihr Unternehmen aufgestellt haben. Und Produktivität kommt nicht jetzt durch den Geschäftsführer, sondern vor allem, der Geschäftsführer ist immer nur ein kleines Rad, also nicht falsch verstehen, ohne Wertung. Aber das große Rad ist, also wenn wir beim Geschäftsführer was verändern, sparen wir ihm auch mal 1-2 Stunden. Aber das große Rad ist, sind vor allem die Mitarbeiter. Und Produktivität kommt dann vor allem über die Mitarbeiter. Das ist das eine. Und das andere ist, ist die Unternehmenskultur, die ich auch in meinem Unternehmen schaffe. Welche Werte und Prinzipien habe ich? Das ist das Zweite, habe ich eine Kultur, wo ich wachsen will, oder eine mitarbeiterleistungsorientierte Kultur, oder habe ich vielleicht auch gar keine Werte oder richtige Kultur? Und das Dritte ist noch, was ist dann am Ende auch die richtigen Mitarbeiter auch, die richtige Auswahl der Mitarbeiter.
Bleiben wir nochmal bei den Handwerkern und dem Erfolg der Handwerker. Deutschland ist gerade in einer selbstgemachten wirtschaftlichen Krise. Vielleicht ist der Handwerker nicht ganz so krass davon betroffen wie andere Wirtschaftsbereiche, aber auch die werden es mitkriegen. Ja, gerade wenn wir jetzt über Elektrohandwerk sprechen, es wird weniger gebaut, es wird weniger investiert. Wie muss der Handwerksbetrieb unterwegs sein, dass er sauber durch diese Krise kommt? Neben den Punkten, die du schon beschrieben hast. Also wer sind die Gewinner in dieser Krise bei deinen Kunden?
Eben gerade, als wir der eben noch einen digitalen Geschäftsführertermin gab. Und der war genau das auch. Wir haben lange auch diskutiert. Und das ist ein schönes Zitat. Ich nehme das mal von ihm. Du kannst den Wind nicht verändern, aber du kannst das Segel anders setzen. Und das, der ist sehr tief auch, der Spruch. Am Ende ist es wichtig, breit aufgestellt zu sein. Welche Chancen bietet der Markt? Wo kann ich eigentlich meinen Kunden am meisten helfen? Und das ist wichtig, breit aufzustellen. Die sehr, sehr erfolgreich sind, gerade auch aus der Elektrobrille, sind die Unternehmen, die sich vor allem an den Markt anpassen, die Chancen erkennen und das Segel dann auch anders setzen. Nehmen wir das Beispiel, Wohnungen werden ja weniger gebaut, oder? Das ist allen bekannt aktuell, aber welche Chancen bringt der Markt? Und die, auch gestern Abend ich mit einem Geschäftsführer essen, da kriegst du keinen Termin, oder? Die sind ausgebucht. Aber was hat er verändert? Er hat sich dann nochmal breiter aufgestellt. Also jetzt aus der Elektropole wäre es dann PV oder in anderen Bereichen. Aber die erfolgreich sind, die setzen das Segel relativ schnell anders und nehmen den Wind mit und kriegen extrem auch Geschwindigkeit.
Okay, also sich immer wieder anpassen an den Markt, an die Marktgegebenheiten. Photovoltaik, hast du jetzt gerade angesprochen, Riesentrendthema. Ja, verkäuferisch. Worauf achten die erfolgreichen Handwerksbetriebe verkäuferisch? Schreiben sie viele Angebote, fassen sie die Angebote nach? Akquirieren die sich aktiv Kunden? Warten die ab, dass sich die Kunden melden? Wie läuft das ab? Verkäuferisch, vertrieblich?
Vertrieblich, ja. Und jetzt gibt es da auch zwei Antworten. Also die jetzt nur rein PV machen, was immer wieder feststellt, für die ist es wichtig, umso wichtiger, sich jetzt auch mit dem Verkauf zu beschäftigen, weil es kommen immer viele jetzt auf den Markt, in den letzten Jahren viel auf den Markt, machen die Preise kaputt. Und das fängt jetzt schon an, wenn du jetzt nur rein PV machst, ne? Also die sich dann spezialisiert haben, nur PV. Und dann ist es schon wichtig, verkaufen zu lernen. Die meisten machen es, war gestern bei einem großen Unternehmer, der PV macht. Also der macht ein bisschen Werbung, das reicht schon, sagt er. Und vor allem bei ihm so oft oder vielen Empfehlungsgeschäft, auf der anderen Seite auch Ausschreibungen oder Stammkunden. Das sind so die meisten Vertriebskanäle. Es ist nur nicht so Online-Marketing, wie es vielleicht in anderen Branchen ist. Das machen auch einige, aber nicht so intensiv. Ja.
Gehen wir noch mal rein in das Thema Kultur, Unternehmenskultur. Das ist auch etwas, mit dem ich mich seit einigen Monaten sehr intensiv beschäftige. Einer meiner nächsten Online-Kurse wird auch genau das Thema sein, Unternehmenskultur. Was macht die Unternehmenskultur bei Hilti aus, dass ihr so einen guten Ruf im Markt habt?
Und das ist so schön, weil wir immer wieder merken, die Menschen kommen wegen der Marke. Hilti ist bekannt, aber sie bleiben wegen den Werten, wegen der Kultur. Und das über viele Jahre. Und was macht eine Kultur aus? Also wir haben bei uns, und ich kenne wenig Unternehmen und ich habe auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ich kenne wenig Unternehmen, wir haben sogar eigene Mitarbeiter, die sich nur mit dieser Kultur, mit unserer Kultur beschäftigen, die uns begleiten und auch mit uns Trainings machen, Coachings und diese Kultur auch prägen. Weltweit stellt Hilti Mitarbeiter ab, nur für die Kultur. Wir hatten vor 2 Tagen zum Beispiel genau diesen Team-Call mit meinem Team und wir nennen das Sherpa bei uns, der uns auf der Reise begleitet. Und der uns dann, da wo wir nur uns über die Kultur uns unterhalten und Werte und Prinzipien, was heißt das eigentlich auch und was bedeutet das? Also es ist vor allem auch nicht nur die Kultur, sondern es ist vor allem auch gelebte Kultur. Und das unterscheidet man auch. Es ist eigentlich wichtig, ist die Kultur gelebt und werden die Werte auch gelebt? Und das macht Hilti aus. Also es ist Wahnsinn. Ich kenne kein anderes Unternehmen, wo eine starke Kultur und Werteprinzipien sind.
Ja, ihr habt da Leute, die sich darum kümmern, gelebte Kultur, aber gib mal ein Beispiel, was macht ihr? Bei uns gibt's eine Red Bull Flatrate, das ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber das ist etwas, was die Leute erzählen, sagen, beim Kräuter im Team gibt's so viel Red Bull, wie du trinken kannst. So, ja, das ist so eine Sache. Oder bei uns ist eine Leistungskultur. Mich interessiert nicht Geschlecht, Alter, Reisepass, Impfstatus. Mich interessiert nur, zahlst du auf die Ziele ein? Bei uns gibt es eine reine Leistungskultur. Beschreib mal, wie ist das bei Hilti? Gib doch mal ein paar Beispiele.
Ja, wir haben auch eine Mitarbeiterleistungskultur, das ist unser Fundament, das ist alles aufgebaut, der Mitarbeiter und der Kunde ist im Fokus, im Mittelpunkt. Also fangen wir, ich kann es vielleicht einfacher beschreiben, zum Beispiel fängt ein neuer Mitarbeiter bei uns an, fängt es erstmal schon an mit dem Einarbeitungsprozess, wir haben eine Hilti-Akademie und da werden Mitarbeiter bewusst auch durch die Akademie ausgebildet, aber jetzt nicht nur wie technische Themen oder rhetorisch oder verkäuferisch, sondern wir haben auch bestimmte Teile, wo es nur um Werte, Kultur, Prinzipien geht, wo wir immer wieder auch, wir haben eine extrem hohe Feedback-Kultur, wo wir immer wieder besser werden wollen und uns immer wieder reflektieren. Und das ist, fängt schon in der Einarbeitung an und machst zwar vielleicht im Team im Alltag, wo wir immer wieder auch zum Beispiel Team-Calls haben, wo wir immer wieder einen Wert bei uns ist auch zum Beispiel Mut und so. Und Mut ist ganz, ganz wichtig auch. Und dann reflektieren wir uns immer, was war gut, was war nicht gut. Und reflektieren sie aber vor allem auf die Werte des Unternehmens, zum Beispiel auf das Thema Mut oder Engagement, fleißig sein. Und das fängt nicht nur an, wenn wir uns austauschen. Wir treffen uns auch regelmäßig, wo wir dann Erfahrungsaustausche haben. Und wir trainieren uns untereinander auch, nicht nur jetzt im Einzel, sondern auch im Team, wo wir immer wieder aber auch im Mittelpunkt steht, unsere Kultur besser zu werden und das Beste für den Kunden auch rauszuholen, weil wir wollen eine partnerschaftliche Zusammenarbeit und das greift halt ineinander ein, also nicht nur die Kultur intern, sondern greift vor allem auch, wie können wir den Kunden auch besser machen.
Ich habe das Stichwort Führungskompetenzen. Welche Fähigkeiten sind deiner Meinung nach entscheidend, um wirklich eine effektive Führungskraft zu sein? Und wie kann man das lernen? Wie kann man das entwickeln?
Also Führung, jeder hat ja eine eigene Definition oder so, aber ich definiere Führung immer, aber sie sind die zwei Hauptaufgaben einer Führungskraft. Das eine ist Mitarbeiter entwickeln und das andere ist Ergebnisse erzielen. Und das greift so ineinander ein. Das erste ist, du entwickelst deine Mitarbeiter und nicht jetzt Mitarbeiter entwickeln, nicht nur in der nächsten Rolle, sondern auch in der bestehenden Rolle. Und wenn du sie entwickelst, dann kommen Erfolge und dann wirst du auch erfolgreich. Du kennst ja auch den Spruch, du baust nicht ein Unternehmen auf, sondern du baust Mitarbeiter auf und die bauen dein Unternehmen auf. Also das Erste ist, du musst vor allem deine Mitarbeiter besser machen. Und da fängt schon an, die erste Fähigkeit ist, kannst du gut coachen, kannst du gut trainieren. Und das Zweite ist, the speed of the leader ist the speed of the team. Lebe ich eigentlich diese Kultur auch vor? Ne? Das, was ich sage. Und das ist das Zweite, weil meine Mitarbeiter schauen auch und ich bin unheimlich dankbar, so ein tolles Team zu haben und so ein erfolgreiches Team auch. Und sie machen 90% der Arbeit. Aber am Ende ist es auch, lebst du das vor, was du sagst? Das ist das Zweite auch. Und das Dritte, das habe ich gestern Abend gelesen, das fand ich echt ganz cool. Mutter Teresa hat gesagt, es gehen 3/4 der Menschen abends ins Bett ohne Wertschätzung. Also mehr Leute, die keine Wertschätzung bekommen. Und da gab es auch eine Studie, ich weiß nicht, ob ich die noch hinkriege, ich glaube 61% der Befragten, die ist repräsentativ, sagten, mein Chef hat überhaupt kein Interesse an meiner Person. Und ich glaube, irgendwie 82% haben gesagt, ich habe gar keinen Lob bekommen oder Wertschätzung. Und bitte nicht falsch verstehen, es geht nicht, einen schön zu loben. Aber als Führungskraft ist es auch wichtig, sobald kleine Erfolge da sind, auch zu loben und wertzuschätzen, weil dann steigt das Selbstvertrauen, dann will man mehr und dann wird man auch, ne, und das ist ganz, ganz wichtig und oft kann man sich als Führungskraft auch fragen, bin ich denn auch nah an meinen Menschen? Das ist auch eine dritte, es geht nicht nur immer zu kritisieren und mach es besser, das gehört auch dazu, nicht falsch verstehen, ne? Den netten mag man, sagt, heißt ja in der Führung und den starken folgt man. Das gehört auch dazu, keine Frage. Aber die Studie gestern, die fand ich extrem spannend und da ist auch was Wahres dran.
Simon, du empfiehlst vielen Handwerksbetrieben, zu mir in die Seminare zu gehen. Da bin ich dir extrem dankbar für. Warum? Warum empfiehlst du denen gerade zu mir zu kommen? Was haben die für einen Vorteil daraus?
Ja, ich war auch letztens schon ein bisschen mehr auch mit der Info hier. Nur Elektromarme auch in Berlin und so. Also ich weiß genau das, was du, und ich bin dir unheimlich dankbar damals, also als dieses 2020 dann, als mir beruflich, wo ich sage, ich muss was verändern und ich habe halt gesehen, klar, du weißt das auch, ne? Du bist ja nicht nur der erfolgreichste ist für mich bisher nicht Europa, sondern ich glaube weltweit. Also für mich, ich kenne keine anderen. Und was bei dir halt schön ist, die Systeme, die man da bekommt, das funktioniert. Die Strukturen, die man mal da bekommt, das funktioniert. Und es ist jetzt nicht nur für die, die dich nicht so gut kennen, jetzt von meiner Zielgruppe, es ist jetzt nicht nur Vertrieb, ja, das auch, aber vor allem diese unternehmerischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, das ist allein, also das hilft vielen Unternehmen. Und deswegen empfehle ich dich auch, weil ich da auch weiß, auch von Kunden, die das bei dir waren, sehr erfolgreich sind. Und deswegen empfehle ich dich aus der Unternehmersicht, ja, wie schaffe ich Systeme, Strukturen?
Ich glaube, dass in meiner Eigenwahrnehmung ist das auch der große Unterschied. Ich brauche immer eine Landkarte, ich brauche immer so ein System, ich brauche immer Orientierung. Ich will nicht nur einfach ein paar Sätze übernehmen und einen Text übernehmen, sondern ich will wissen, warum ist der Text so und in welchem Kontext muss ich diesen Text platzieren? Und ich brauch Hintergrundwissen, um das richtig zu verstehen. Und das ist auch meine Art, das zu vermitteln. Simon, wenn jetzt jemand sagt, das ist geil, ich will mehr über dich erfahren oder ich will mehr über Hilti erfahren. Hilti ist, glaube ich, relativ einfach, aber über dich, gibt es irgendwie ein LinkedIn-Profil oder so, wo man dich erreichen kann, wenn man diese Podcast-Folge gehört hat?
Genau, LinkedIn, da findet man mich gut. Simon Özkara. Aber mit der Landkarte, das kann ich dir nur zurückgeben, auch jetzt wieder aus dem Vertriebssicht. Ein Skript ist für mich immer wie ein Rezept. Wenn du im Rezept was veränderst beim Kochen, dann schmeckt es auch manchmal gar nicht mehr. Und ich brauche auch ich brauche diese Struktur, diese Checkliste, dieses Systematische. Das ist so, und das habe ich nirgends anders gesehen als bei dir. Und ich bin da ähnlich und kann ich nur bestätigen.
Simon, ich habe viel Spaß gehabt bei unserem Gespräch. Bin gespannt auf das Feedback der Community. Wir werden deine Kontaktdaten entsprechend in den Shownotes verlinken. Und ich wünsche dir fette Beute. Ihr seid jetzt von Platz 3, das war meine Falschannahme, auf Platz 2. Und es sind noch ein paar Monate bis Jahresende. Ich drücke dir die Daumen, dass es dann Platz 1 ist. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße.
Danke dir, Dirk. Danke.